Das ist eine Folge des Podcasts Demokratia des Politforum Bern. Sie hören zuerst ein Input-Referat von Regula Ludi, Privatdozentin für Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich, danach eine Podiumsdiskussion moderiert von Adrian Ricklin, Redaktor bei der WOZ. Demokratia.
Ja, liebe Anwesende, Sie werden wahrscheinlich in meinem Vortrag einiges hören, das Ihnen bekannt ist. Sie werden aber auch vermutlich Überraschendes hören. Die Europäische Menschenrechtskonvention, die EMRK, wir haben es gehört, gibt es seit 74 Jahren. Die Schweiz hat sie am 28. November 1974, also vor genau 50 Jahren, ratifiziert. Seither können wir Urteile hiesiger Gerichte vor dem Gerichtshof für Menschenrechte anfechten. Seither müssen die Behörden wegen Entscheiden aus Straßburg ab und zu über die Bücher gehen. Das macht die EMRK weltweit einzigartig, erregt aber auch Missbilligung. Der Menschenrechtsgerichtshof betreibe dynamische Interpretation und widerspreche damit dem Geist der Konvention, so ist etwa zu hören. Gewöhnlich dann, wenn ein Urteil jemandem in den falschen Hals gerät. In jüngster Zeit ist diese Kritik schriller geworden. Jüngst hat die Rechtskommission des Ständerats Straßburg unzulässigen Gerichtsaktivismus vorgeworfen, das als Reaktion auf das Urteil zu den Klimaseniorinnen. Der Bundesrat ließ verlauten, er wolle das Urteil nicht umsetzen, auch das ein absolutes Novum. Und im September hat das Parlament über Vorstöße zu befinden gehabt, die gar den Austritt aus der EMRK verlangten. Sie wurden zwar abgelehnt, eine ähnliche Zielsetzung hatte hingegen bereits die vor 6 Jahren verworfene Selbstbestimmungsinitiative der SVP. Nun rückt die Schweiz damit in die Nähe jener Staaten, die sich schon seit längerem weigern, unliebsame Urteile umzusetzen, wie Russland, das zwar seit 2022 nicht mehr im Europarat ist, wie die Türkei, Ungarn, die abgewählte PiS-Regierung in Polen oder die frühere konservative Regierung des Vereinigten Königreichs. Erleben wir auch hier gerade eine Politisierung der Menschenrechte? Nun, Menschenrechte sind keine abgehobenen, politisch neutralen Konzepte. Ihre Bedeutung ist zeitgebunden, ihre Semantik ergibt sich aus dem historischen Kontext. Das zeigt exemplarisch ein Blick auf die Anfänge der EMRK. Sie wird meist als Teil der juridischen Revolution der Nachkriegszeit gefeiert, quasi als Anhängsel der allgemeinen Menschenrechtserklärung der UNO, die heute vor genau 76 Jahren in Paris verabschiedet wurde, und mit ihrem umfassenden Rechtskatalog als Triumph des linken kosmopolitischen Internationalismus gilt. Da haben wir sie. Allerdings war sie eine Revolution im Diminutiv, weitgehend zahnlos, weil ihr ein wirksamer Umsetzungsapparat fehlt. Nicht so die EMRK. Nicht nur deklariert sie Rechte, sondern garantiert diese auch. Ihre Mitgliedstaaten nehmen Souveränitätseinschränkungen in Kauf und anerkennen das Recht auf Individualbeschwerde. Allerdings nur für einen beschränkten Katalog klassischer Abwehrrechte, also ohne die in der allgemeinen Menschenrechtserklärung aufgelisteten sozialen, ökonomischen und kulturellen Rechte. Und im Gegensatz zur landläufigen Annahme gehen diese Neuerungen nicht auf linke oder linksliberale Initiativen zurück. Vielmehr sind sie dem Geist des Konservatismus entsprungen. Zur Verteidigung der christlichen Zivilisation Europas, ja konzipiert als Bollwerk des Westens gegen den Kommunismus, Faschismus und die staatliche Steuerung der Wirtschaft im Nachkriegs-Europa. Lassen Sie mich das kurz erläutern. Im Mai 1948 sprach sich Winston Churchill, beileibe kein Linker, am Haager-Kongress am Haager Europakongress, Entschuldigung, dezidiert für eine europäische Einigung auf der Grundlage der Menschenrechte aus. Damit legte er den Grundstein für den Europarat. Teilnehmer der Veranstaltung, fast ausnahmslos Männer und politisch mehrheitlich Konservative, schlossen sich in der transnationalen Europabewegung zusammen. Sie waren inspiriert von Churchills nostalgische Vision und wollten die westliche Zivilisation, die nach den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs da niederlag, auf der Grundlage des Christentums und der persönlichen Freiheitsrechte rehabilitieren. Zusammen mit Wirtschaftsliberalen und Anhängern des österreichischen Ökonomen Friedrich August von Hayek gelang britischen Konservativen so der Brückenschlag zu katholischen Kreisen in Frankreich. Viele von ihnen in Frankreich waren wegen ihrer Nähe zum Vichy-Regime politisch desavouiert und die Konservativen hatten ohnehin einen schweren Stand. Europaweit war die Linke im Aufwind. England wurde seit dem Sommer 1945 von Labour regiert. In Frankreich bildeten die Kommunisten Teil der Regierungskoalition, während Osteuropa sukzessive unter sowjetische Kontrolle geriet. Nachkriegsregierungen nationalisierten im Zuge des Wiederaufbaus Teile der Wirtschaft, auch im Westen und generell erfreute sich der Ausbau des Sozialstaats, die Politik der Umverteilung und die keynesianische Wirtschaftssteuerung breiter Zustimmung. Wirtschaftsliberale und Konservative fühlten sich folglich an die Wand gedrückt. Hinter der Erweiterung demokratischer Partizipationsrechte und sozialer Ansprüche witterten sie totalitäre Tendenzen. Sie fürchteten eine Tyrannei der Mehrheit und überall erschien ihnen das Gespenst des Kommunismus. Ihr Kampf für den Schutz des Eigentums und die unternehmerische Freiheit, für christliche Werte und konfessionelle Schulen war wenig populär. Zudem tummelten sich in ihren Reihen auch manche, die vor noch nicht allzu langer Zeit mit dem Nationalsozialismus sympathisiert hatten und nun lautstark im Namen der europäischen Versöhnung Amnestie für verurteilte Nazis und Kollaborateure forderten. Im Bekenntnis zur persönlichen Freiheit, zu den Menschenrechten fanden sie einen gemeinsamen Nenner, eine verbindende Klammer, die den Kampf gegen den Kommunismus mit positiven Werten versah. Sie forcierten den Ausbau des europäischen Menschenrechtssystems zum eigenen Schutz und drückten der EMRK inhaltlich ihren Stempel auf. Nicht universell gültige Rechte forderten sie, sondern europäische, auf die westliche Zivilisation zugeschnitten. Sie sorgen für eine Begrenzung der Rechtsgarantien auf solche, die eine Abwehr staatlicher Übergriffe bezweckten. Sie plädierten für eine dynamische Interpretation des Originaldokuments, um sich Spielraum offen zu halten. Sie kämpften für griffige Instrumente wie die Individualbeschwerde und den Gerichtshof, Einrichtungen, denen die Delegierten linker Regierungen im Europarat später nur wenig abgewinnen konnten. So ist es eine Ironie der Geschichte, dass eine revolutionäre Neuerung einem Geist entsprang, der alles andere als revolutionär war. Dass die EMRK zwar im Gewand des Neuen auftrat, in ihren Ursprüngen aber ein Instrument der Restauration, eine konservative Revolution im Namen des Antikommunismus und zum Schutz einer politischen Minderheit war. Sie sehen hier das Originaldokument mit den Siegeln einiger der Unterzeichnerstaaten von 1950. In der stramm antikommunistischen Schweiz stieß die Europabewegung mit diesem Vorhaben indes auf wenig Sympathien. Schon 1949 signalisierte der Bundesrat, er wünsche auf eine Einladung zur konstitutiven Versammlung des Europarates zu verzichten. Auch das erscheint zunächst paradox. Das Fernbleiben der Schweiz erklärte die Regierung mit Neutralitätspflichten. Das war erwiesenermaßen ein vorgeschobenes Argument. Ausschlaggebend waren Opportunitätsgründe. Es ging um die Wahrung des außen- und wirtschaftspolitischen Handlungsspielraums der Schweiz. Aktuell wurde der Beitritt zur EMRK erst wieder im Zuge der internationalen Öffnung in den 1960er Jahren. 1963 trat die Schweiz dem Europabeitritt Rat bei. Damit schien die Unterzeichnung der EMRK nur noch eine Frage der Zeit zu sein. 1968, während seines Präsidialjahres, erhob der Sozialdemokrat Willy Spüler den EMRK-Beitritt zur Herzensangelegenheit. Doch zu seiner großen Überraschung schlug ihm von unerwarteter Seite Widerstand entgegen. Am 1. März 1969 strömten tausende Frauen auf den Bundesplatz in Bern. Laut und entschlossen protestierten sie gegen den Beitritt zur EMRK. Um 15 Uhr trat Emily Lieberherr, die spätere Zürcher Ständerätin, ans Mikrofon und rief in die Menge, ich zitiere, wir stehen hier nicht als Bittende, sondern als Fordernde. Zitat Ende. Schon die Wortwahl war ungewöhnlich. Ungewöhnlich auch das anschließende Pfeifkonzert, ungewöhnlich das Zusammengehen traditioneller Frauenverbände mit Aktivistinnen aus dem Umfeld der 68er-Bewegung, jenen Frauen, die nur wenige Monate zuvor die Veranstaltung des Zürcher Frauenstimmrechts gesprengt hatten. Weshalb dieser Widerstand? Hätten die Frauen in der gleichstellungspolitisch rückständigen Schweiz von einem EMRK-Beitritt nicht besonders profitieren können? Nun, hinter der paradoxen Intervention der Frauen steckt eine längere Geschichte. Bereits nach dem Beitritt der Schweiz zum Europarat erkannten findige Juristinnen in den internationalen Normen eine neue Chance, die politischen Rechte auf dem Interpretationsweg zu erkämpfen. Statt sie dem Gutdünken einer weiteren, vermutlich erfolglosen und für die Frauen demütigenden Männerabstimmung zu überlassen. Zudem prangten sie die Rechtlosigkeit der Schweizerinnen neu als ein völkerrechtswidriges Untertanenverhältnis an und hofften auf den Boomerang-Effekt des internationalen Rechts. Doch diese Hoffnung zerschlug sich rasch. In einer Rede vor dem Zürcher Stimmrechtsverein gab Bundespräsident Willy Spüler 1968 zu bedenken, ich zitiere, die Menschenrechtskonvention ist leider kein Zugpferd für das Frauenstimmrecht. Zitat Ende. Dafür hatte die Regierung nämlich gleich selbst gesorgt. Entgegen ihren ursprünglichen grundsätzlichen Bedenken wegen des fehlenden Frauenstimmrechts beabsichtigte sie neuerdings, die EMRK mit Vorbehalten zu unterzeichnen. Das schlagende Argument für die überraschende Kehrtwende lieferte Nationalrat Matthias Eckenberger. Er stufte das fehlende Frauenstimmrecht zu einem Schönheitsfehler, wie er es nannte, herunter, den man getroffen durch eine spätere verfassungsrechtliche Flurbereinigung ausmerzen könne. Spätestens dann läuteten bei den Frauen die Alarmglocken. Im Satiremagazin Nebelspalter spottete eine Kolumnistin, ich zitiere, falls die Menschenrechtskonvention den Schweizerischen Männerbund samt Vorbehalten aufnehmen sollte, dann wird die lange Bank, auf der unsere Anliegen ruhen, noch viel länger. Zitat Ende. Dem Protest der Stimmrechtskämpferinnen hielt Eckenberger entgegen, ich zitiere, man müsse freilich den Frauenverbänden sagen, sie müssten lernen, die Menschenrechtskonvention als Ganzes zu betrachten. Zitat Ende. Trotzdem scheiterte die vom Bundesrat 1968 eingeschlagene Strategie. Nicht primär am Widerstand oder der Unbelehrbarkeit der Frauen, sondern letztlich an der fehlenden Zustimmung des Ständerats. Die Regierung sah deshalb vorerst von der Unterzeichnung ab und ließ stattdessen die Männer am 7. Februar 1971 ein weiteres Mal darüber befinden, ob die Schweizer Frauen nun die nötige Reife zur Mitbestimmung in der ältesten Demokratie erlangt hätten. Diesmal ließ der Souverän seinen Untertanen gegenüber Gnade walten. Somit war ein Hindernis auf dem Weg zum EMRK-Beitritt ausgeräumt. Mit der Aufhebung der konfessionellen Ausnahmeartikel folgte ein weiteres 2 Jahre später. Ein paar nicht unerhebliche Vorbehalte blieben 1974 allerdings noch bestehen. Das zeigte kürzlich die Arbeit der unabhängigen Expertenkommission Administrative Versorgungen. Ihre Ergebnisse erinnern daran, dass im Sozialbereich gravierende Grundrechtsverletzungen noch lange Usus waren. Erst nach und nach hat die Schweiz ihre Rechtsprechung, auch in ihre Rechtsordnung auch in anderen Bereichen den Anforderungen der EMRK angepasst, mal williger, mal weniger willig. Doch wachsenden Kreisen erscheint dieses Werk inzwischen nicht mehr erhaltenswert. Sie setzen auf das Primat der Volkssouveränität, also genau darauf, wovor ihre politischen Vorläufer die Koalition von Konservativen und Wirtschaftsliberalen der Nachkriegszeit nachdrücklich gewarnt hatten, indem diese die Rettung in den supranationalen Menschenrechtsgarantien erblickten, gaben sie zu erkennen, für wen diese letztlich geschaffen worden waren. Für jene nämlich, die die Gefahr laufen, von den Mächtigen erdrückt zu werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, guten Abend, guten Abend. Es freut mich sehr, dass ich hier dieses Gespräch moderieren darf in diesem Demokratieturm, Demokratieraum auch, hoffe ich, glaube ich. Mein Name ist Adrian Ricklin, ich bin bei der Wochenzeitung WOZ tätig und freue mich auf eine sehr schöne Kombination von drei Menschen, die sich alle, kann man sagen, sowohl in der Theorie wie eben vor allem auch in der Praxis mit Menschenrechten auseinandersetzen, für Menschenrechte sich einsetzen. Ludwig Arminelli hat Alex von Graffenried schon ein bisschen vorgestellt. Er war ursprünglich lange Journalist beim Spiegel, unter anderem in den 60er Jahren, wo er auch die Schweizer Politik als Schweiz-Korrespondent verfolgt hat, sehr aufmerksam und dabei auch eben im Parlament als Beobachter auf einige interessante Aspekte gekommen ist und sich, da kommen wir vielleicht nachher noch, dann auch irgendwann dazu entschlossen hat, Rechtsanwalt zu werden. Nesa Zimmermann ist Assistenzprofessorin in Neuenburg an der Uni, wo sie auch studiert hat. In Genf, glaube ich, doktoriert. Verfassungsrecht ist so, glaube ich, ihr Hauptgebiet, sowohl schweizerisches wie international auch, europäisch im Vergleich auch. Sie sind im Vorstand von Unser Recht. Sie haben sich unter anderem eben auch als in Genf bei der Rechtsklinik für besonders verletzliche Menschen betätigt, Minderheiten, die besonders verletzlich sind, auch rechtliche Unterstützung brauchen, sind Co-Redaktionsleiterin für das 2002 erschienene Werk Schweizerisches Verfassungsrecht, um einige ihrer Tätigkeiten zu sagen. Ich glaube, das Wichtigste.
2020.
Oh, was habe ich gesagt?
2002.
Ui, nein. eben, Sie sind die Jüngste hier in unserem Kreis. Tarek Nagib ist ebenfalls Jurist, alle Juristen, seit 20 Jahren, über 20 Jahren in der Menschenrechtsarbeit tätig, sowohl wissenschaftlich wie natürlich auch praktisch, auch in verschiedensten Zusammenhängen. Sehr auffallend ist speziell im Schutz vor Diskriminierung immer wieder. Er ist Mitbegründer des Schweizerischen Netzwerks für Diskriminierungsforschung, engagiert sich auch als Aktivist in der Allianz gegen Racial Profiling im Institut Neue Schweiz, INES, und war lange auch unter anderem Mitarbeiter der Fachstelle Egalité Handicap, wo es vor allem auch um die Rechte von Handicapierten geht. Sie haben es schon angesprochen, Jörg-Paul Müller ist sogar im Publikum, habe ich gesehen. ihr alle habt ja je, seid ja nicht zufällig zu diesem Thema der Menschenrechte gekommen, vielleicht Ludwig Arminelli nochmals. Sie haben mir vor 7 Jahren schon mal in einem Gespräch wortwörtlich von einem Erweckungserlebnis erzählt.
Ja, also am 29. November 1973 ging ich als Zürcher Journalist, freier Journalist, in die öffentliche Veranstaltung des Zürcher Juristenvereins. Da war angesagt ein Vortrag von Professor Jörg-Paul Müller, Bern, die EMRK und die Schweiz. Und ich hatte mich bislang nicht mit dieser Konvention befasst, aber es hat mich interessiert. Und als ich ihn dann gehört hatte, hat mich das elektrisiert. Ich habe sofort gesehen, Straßburg ist der archimedische Punkt und die EMRK der archimedische Hebel, um in diesem Land Dinge zu bewegen, die seit langem verknorzt waren.
Was war, Tarek, vielleicht zuerst bei dir, du bist 1976 geboren, also du hattest nicht die Gnade der frühen Geburt in dem Sinn. Nein, 3 Jahre später hast du auch so eine Art Erweckung, ist ein bisschen pathetisch gesprochen natürlich, aber ja, es geht ja um eine große Sache, wichtige Sache in der, zum Thema Menschenrechte, Gerechtigkeit.
Ja, vom ersten Tag nach meiner Geburt war ich leidenschaftlicher Kämpfer für die Gerechtigkeit. Nein, also das erste Mal, wo ich so ein Gefühl gekriegt habe, dass Gerechtigkeit wie auch eine Art eine politische Kategorie ist von etwas Fundamentalem, das war wahrscheinlich irgendwie so 1982, 1983. Ich war mit meinem Vater eine Dokumentation im Schweizer Fernsehen am Schauen. Das ging um die zweite Überfremdungsinitiative von James Schwarzenbach 1970. Wo ja James Schwarzenbach und die InitiantInnen den AusländerInnenanteil auf 10% plafonieren wollten. Und mein Vater berichtete mir davon und ich, für mich war das so, hey krass, also ja, wie geht denn das? Und Freunde von mir, die den Schweizer Pass nicht haben, die müssten dann weg. Und mein Vater hat mir dann auch berichtet, dass er dazu mal nur in der Schweiz bleiben durfte, Anfang der 70er Jahre, weil sein ehemaliger Doktorvater der ETH Zürich auf ETH-Papier bestätigt hat, dass er der einzige Mensch ist, der wirklich diese Stelle bei der BBC dazu mal als Ingenieur erhalten kann. Er hat quasi für ihn gelogen. Und dann kurz vor, also danach so 1977, wurden wir dann auch eingebürgert. Und mir wurde in dem so Moment so die Willkür bewusst. Also je nachdem, was passiert wäre, gäbe es mich gar nicht oder ich wäre vielleicht zu denen gekommen, die dann rausgehen hätten müssen, wenn beispielsweise die Schwarzenbach-Initiative. Mhm. Aber das ist jetzt sehr willkürlich herausgegriffen. Das war so ein Moment.
Eben mit 6 Jahren eigentlich so in diesem Alter relativ, ja.
Jetzt ist ein bisschen geblufft.
Eine Vorsensibilisierung.
Nein, aber vielleicht um die Menschenrechte als Konzept, wo ich das mich erste Mal richtig engagiert war, das war an meiner Lizenziatarbeit. Da habe ich mich vor allem befasst um Kapitel 7 der UNO-Charta mit der Frage, wann der Sicherheitsrat letztlich intervenieren kann in auch die Souveränität von Staaten, nicht wenn zwischenstaatliche Konflikte, also Kriege sind, sondern schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen innerhalb eines Staates. Okay. Das war der Moment, wo ich mich dann quasi ernsthaft mit dieser Frage befasst habe.
Vielen Dank, Nesa Zimmermann. Und bei Ihnen gab es auch ein Ereignis oder eine Erfahrung, die Sie besonders...
Ich habe, glaube ich, schon in der Primarschule sehr ein starkes Gerechtigkeitsgefühl, aber das habe ich damals natürlich nicht mit Grundrechten in Verbindung gebracht. Aber was mir so jetzt beim Zuhören ein bisschen aufgefallen ist oder in den Sinn gekommen ist, Entschuldigung, ist, dass ich eine Erinnerung habe an ein Familientreffen, wo es irgendwie darum ging, dass wir in unserer Generation so viele Mädchen waren und dieser Familienname jetzt vom Aussterben bedroht ist, weil es nur noch Mädchen gibt. Und dort habe ich mir überlegt, ja warum eigentlich, also warum tragen wir Mädchen dann den Namen nicht mehr weiter und nur die Jungs? und fand das extrem ungerecht. So. Und da war ich, glaube ich, ungefähr 9 oder so. Und dann habe ich also meinen Eltern gesagt, also heiraten will ich sowieso nicht. Und meine Kinder werden meinen eigenen Namen haben. Ich habe das, glaube ich, auch nicht so miteinander in Verbindung gebracht. Ja, und außerdem möchte ich Bundespräsidentin werden. Genau. Also, ich habe da das Gefühl gehabt, damit sei dann alles gelöst. Das war vielleicht ein bisschen naiv. Aber ja, ich glaube, diese Frage hat mich so als eine der ersten irgendwie beschäftigt. Und ich habe mich dann auch ja, im Gymi und dann im Studium mit Feminismus auseinandergesetzt und gemerkt, dass die Frage des Nachnamens tatsächlich auch eine Menschenrechtsfrage ist und dass Straßburg zum Beispiel mehrmals darüber entschieden hat. Also das ist dann mir später bewusst geworden, dass das tatsächlich auch rechtliche Fragen sind und nicht nur irgendwie so ein Bauchgefühl von Ungerechtigkeit.
Ja, vielen Dank. Gehen wir vielleicht nochmals zurück im ersten Teil jetzt unseres Gesprächs so in die frühen 70er Jahre, wo eben die Schweiz dann, wie Frau Ludi jetzt uns sehr eindrücklich erzählt hat, vieles ist mir da gar nicht bewusst, auch diese scheinbare Paradoxie war mir gar nicht so bewusst mit diesem eher konservativen christlichen Hintergrund für die allgemeine Menschenrechtserklärung. Wie würdet ihr heute, Herr Minelli, Sie, die ja da diese Zeit beobachtet haben als Journalist im Parlament, diese Jahre vor der Ratifikation beschreiben? Wie war der Stand, der menschenrechtliche Stand in der Schweiz ohne EMRK?
Also ich kann da nur vom Hörensagen erzählen. Ernst Bieri, der seinerzeitige Inlandredaktor der NZZ und Nationalrat und spätere Bankier, hat mir mal erzählt, er habe sich mit Willi Spürler, Bundesrat, unterhalten, man sollte jetzt endlich mal in diese EMRK reingehen. Und der Bundesrat habe Botschafter Emanuel Dietz den Auftrag erteilt, einmal zusammenzustellen, was alles in der Schweiz auf Bundes- und Kantonsebene der EMRK widersprechen könnte. Dietz sei nach 14 Tagen gekommen und gesagt, das sei nicht zu leisten. Und Spürler habe dann gesagt, wir müssen es einfach probieren. Und nachdem also die Frage des Frauenstimmrechts gelöst war, war das Haupthindernis beseitigt. Und deswegen konnte dann ein Jahr minus ein Tag nach dem Vortrag von Herrn Professor Müller in Zürich die EMRK ratifiziert werden. Im Parlament ist sie in beiden Räten eigentlich von allen Seiten, auch von der SVP, freudig begrüßt worden. Man hat es als endlichen Fortschritt empfunden.
Ja, das ist ja schon interessant, jetzt, wenn man das vergleicht mit der heutigen Situation, eigentlich breit getragen. Wie würden Sie diese in der Rückschau, so diese, auch die Wirkung dann der EMRK auf die folgenden Jahre, hat sich das sehr stark dann schnell ausgewirkt auf die schweizerische Rechtsprechung und Verfahren?
Ja, was vielleicht einfach auch rückblickend noch interessant ist, ist sich zu überlegen, was es dann so überhaupt gab grundrechtlich in den 70er Jahren. Also wir hatten damals noch die Bundesverfassung von 1874, also ein bisschen alt, mit sehr wenig Grundrechten, also wirklich ein extrem lückenhafter Grundrechtskatalog. Da gab es nicht so viel. Und ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Teil, dass man sich das ein bisschen in Erinnerung ruft. Und was es gab, das war eben so ein paar Sachen in der Bundesverfassung, dann vor allem die Kantonsverfassungen und das Bundesgericht, das ja dann im, sagen wir mal, 20. Jahrhundert eigentlich eine ziemlich kreative Rechtsprechung gehabt hatte und zum Beispiel aus dem Gleichheitsgebot natürlich bis 81 nur vor allem Männer gleich, aber trotzdem Gleichheitsgebot, auch zum Beispiel Prozessgarantien oder solche Sachen oder das Willkürverbot abgeleitet hat. Aber das war alles so ein bisschen ein Flickenteppich. Und in diesem Zusammenhang ist dann die Ratifizierung der EMRK hineingekommen und hat, würde ich sagen, relativ schnell einen Einfluss gehabt, insbesondere national, also bevor dann überhaupt die ersten Fälle vor dem EGMR kamen gegen die Schweiz, da waren sie ja auch mit beteiligt, glaube ich, hatte die EMRK schon eine Auswirkung in der Rechtsprechung des Bundesgerichts. Und ich glaube, das ist etwas, das man zum Teil ein bisschen vergisst, auch so im aktuellen Diskurs, wo es irgendwie häufig Schweiz gegen der Gerichtshof aus Straßburg und die Richter in Straßburg und so irgendwie ausgespielt wird, dass eigentlich die EMRK ein Instrument war und immer noch ist, das für das Bundesgericht auch sehr wichtig war und ist für die Rechtsauslegung. Das ist so etwas, das wir können das vielleicht länger, nachher noch länger besprechen, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Und dann kamen natürlich die ersten Entscheide, die auch nicht immer resistenzfrei waren. Also,
was heißt das, Entschuldigung, Resis?
Also es gab ja irgendwie Ende 80er, Anfangs 90er Jahre, Ende 80er Jahre, glaube ich, diesen Belilos-Entscheid, wo auch schon mal dann im Parlament die Diskussion war, müssen wir uns das bieten lassen und wollen wir die EMRK nicht kündigen. Das ist jetzt ein paar Jahre her, aber vielleicht auch zu sagen, das sind auch so ein bisschen Zyklen. Diese Diskussionen kommen häufig auch wieder, wenn man halt eben nicht zufrieden ist mit etwas und merkt, ein Urteil ist vielleicht ein bisschen unbequem. Genau, also solche Forderungen gab es auch schon mal. Mhm. Ich glaube, das finde ich auch noch wichtig, ohne jetzt da die ganze Geschichte aufrollen zu wollen. Aber
interessant, dieser Fall Bellilo war ja sowieso ein ziemlich weitreichender, wegweisender Entscheid. Können Sie vielleicht kurz nochmal sagen, um was es ging, Bellilo? Gott, also
ja, genau, das war eine Studentin aus Lausanne, die hat an einer Demonstration teilgenommen und ist da verurteilt worden. Und die Frage war eigentlich, konnte sie von einer Polizeikommission nach damaligem kantonalem Waadtländerrecht verurteilt werden? Ist das mit dem Recht auf ein unabhängiges Gericht von Artikel 6 EMRK vereinbar oder nicht? Das war so ganz, ganz kurz die Hauptfrage. Und ein wichtiger Teil des Entscheids war, dass die Schweiz ja bei der Ratifizierung sich durchaus bewusst war, dass einer der Hindernisse das kantonale Prozessrecht war, das nicht unbedingt eben EMRK-konform war und da eine Erklärung, eine auslegende Erklärung abgegeben hatte, wie sie Artikel 6 EMRK verstehen. Und dann war dann die erste Frage, ein bisschen eine technische, ist das eine außenlegende Erklärung oder ist das eine Reserve oder ein Vorbehalt? Und wie geht man mit solchen Vorbehalten überhaupt um? Und kurz gesagt hat der EGMR da gesagt, ja, das ist ein Vorbehalt, der nicht gültig ist oder beziehungsweise die Schweiz muss Artikel 6 EMRK trotzdem respektieren und hat Artikel 6 EMRK in diesem Fall nicht respektiert. Ja. Und das hatte dann auch eine große Auswirkung über die Schweiz hinaus, weil andere Staaten natürlich auch zu vielleicht anderen Artikel Vorbehalte oder auslegende Erklärungen abgegeben hatten. Also das war in diesem Sinne auch für die Wirkung der der EMRK ein wegweisender Entscheid weit über die Schweiz hinaus.
Eben ein Beispiel dafür, dass es, wenn man sich das Recht erkämpft über Straßburg, vielleicht eben auch für Menschen in anderen Ländern etwas erreichen kann. Kann man schon sagen, das passiert vielleicht selten, aber in dem Fall hat es so eine Auswirkung gehabt.
Ja, also ich möchte jetzt wirklich nicht die Parole monopolisieren, aber das ist ja etwas Interessantes. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb, oder würde ich jetzt mal so als Hypothese sagen, weshalb vielleicht historisch gesehen die Unterstützung der EMRK breit war, war so ein bisschen diese Idee, die wir in der Schweiz haben, ja, wir machen das ja den anderen zuliebe, weil wir möchten mit einem guten Beispiel vorangehen und in der Schweiz gibt es ja keine Probleme oder so. Also ich glaube, das hat natürlich eine Wirkung, auch über die Schweiz hinaus. Urteile, die Schweiz betreffen, können eine Wirkung für andere Länder haben und das ist nicht zu unterschätzen. Aber ich glaube, ja, wir dürfen da auch nicht zu selbstgefällig sein und müssen auch daran denken, dass auch in der Schweiz die Rechte von vielen Menschen nicht respektiert werden und dass gerade besonders verletzliche Personen eben auch auf die Menschenrechte angewiesen sind.
Darf ich da vielleicht auf einen kleinen, in Anführungsstrich, Widerspruch auch hinweisen? Ich meine, das Interessante, es gibt ja wahrscheinlich immer noch diese Praxis des Bundesrates, wir ratifizieren dann ein Menschenrechtsübereinkommen dann, wenn wir sicher sind, dass wir es eigentlich schon umgesetzt haben. Und das ist ja so auch ein eigenartiges Konzept, also so eine rigide Vorstellung, dass Menschenrechte entweder einfach umgesetzt sind oder nicht. Und erstaunlicherweise ist dann immer danach, wenn ein Übereinkommen, jetzt nicht nur die ERK, beispielsweise, es war auch die Diskussion bei der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention, der Kinderrechtskonvention, der Rassendiskriminierungskonvention, so quasi die Vorstellung, eben wir haben das ja eigentlich schon erfüllt, und dann im Nachhinein zeigt sich dann eben Schritt für Schritt, dass das eben nicht so ist. Und das ist, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber es ist ein bisschen ein Paradox. Man hat immer vor Ratifizierung das Gefühl, etwas ist erfüllt, und dann ist es eben doch nicht, und dann kommt die nächste Ratifizierung. Das ist vielleicht gerade
Vielleicht haben Sie da, Herr Minelli, dazu etwas zu sagen. Sie haben ja bereits als einer der ersten überhaupt nach Straßburg.
Also die erste Beschwerde, die gegen die Schweiz zugelassen worden ist, das war die Beschwerde Herbert X, der hatte im Militärdienst einen scharfen Arrest bekommen, und er hat sich dann darüber beklagt, und zwar 5 Tage, und hat sich darüber beklagt, dass er keine Möglichkeit hat, diese Arreststrafe durch ein unabhängiges Gericht überprüfen zu lassen. Da habe ich ihn vertreten, zusammen mit meinem Freund Manfred Kuhn, der Rechtsanwalt war, den habe ich dann zugezogen, als es darum ging, vor der Kommission in Straßburg aufzutreten. Der Fall wurde von der Menschenrechtskommission behandelt, und kurz vorher ist in den Niederlanden ein ähnlicher Fall von 5 Soldaten passiert. Und dort hat der Europäische Gerichtshof ein Urteil gefällt, die 5 Soldaten gegen die Niederlande. Da war auch ganz klar, dass die EMRK verletzt wurde, weil ein Zugang zu einem Gericht gefehlt hat. Damals konnte der Beschwerdeführer selber aber den Gerichtshof nicht anrufen, sondern nur die Kommission oder der Staat. Und das Ministerkomitee des Europarates hat dem Fall X entscheiden müssen, und dort fand weder ein Ja noch ein Jein eine Zweidrittelsmehrheit. Man hat dann die Regel später geändert, dass es also eine normale Mehrheit braucht und nicht eine qualifizierte. Und erst als dann einige Zeit später eine Reihe weiterer Schweizer Militärarrestfälle in Straßburg in einem Verfahren behandelt wurden, hat dann das Ministerkomitee die Schweiz verurteilt und den Beschwerdeführern eine Entschädigung zugesprochen, die die Schweiz dann hat bezahlen müssen. Und ich habe dann gefunden, das ist ungerecht gegenüber Herbert X, weil der Fall wurde nie positiv oder negativ entschieden und er wurde nie entschädigt. Dann habe ich innerstaatlich nochmal seinen Entschädigungsanspruch geltend gemacht, wurde abgewiesen, ging nochmals nach Straßburg. Und wir haben dann im Hotel Bern eine Einigungsverhandlung gehabt und eine gütliche Einigung getroffen. Der Bund hat dann anerkannt, dass er auch Herbert X entschädigen muss.
Auch ein Entscheid, der dann, also
der Fall wurde dann in einer gütlichen Einigung erledigt. Ja. Das ist ja häufig möglich. Es gibt viele Fälle, die in gütlicher Einigung erledigt werden. Die Schweiz ist da eher selten bei den gütlichen Einigungen. Das hat vielleicht auch damit zu tun, habe ich selber erlebt in meinem eigenen Fall. Ich war angeklagt als Erverletzer. Ich habe einen gewerbsmäßigen Betrüger genannt.
In als Journalist, oder?
Eingeklagt, und der Prozess ist aber von ihm so lange verzögert worden, dass er in die absolute Verjährung geriet. Und das Zürcher Geschworenengericht hat dann beschlossen, ich müsse 2/3 der Kosten tragen, weil ich sehr wahrscheinlich verurteilt worden wäre. Da habe ich gesagt, das verstößt gegen die Unschuldsvermutung, Artikel 5. In der Schweiz hat bis und mit Bundesgericht das niemand geglaubt. Und so wurde der Fall Minelligen in der Schweiz zum ersten verurteilenden Urteil des Gerichtshofes.
Ja, also Sie sind da ganz am Anfang mit dabei gewesen. Was waren denn in vielleicht Tarek in Ihren Augen weitere sehr wichtige Entscheide, die Rechtsprechung positiv oder beeinflusst haben oder die Menschenrechtssituation in der Schweiz verbessert haben? Was kommen Ihnen da noch für Urteile in den Sinn? Sie sind ja speziell auch, was den Schutz vor Diskriminierung betrifft, spezialisiert, auch anders gefragt vielleicht, wo bräuchte es in der Schweiz besseren Schutz?
Also ich kenne mich zu wenig aus in den Details der Rechtsprechung des EGMR. Ich glaube, das überlasse ich den zwei ExpertInnen hier. Ich kann aber vielleicht einmal auf einen aktuellen Entscheid, den ich sehr gut kenne, draufgehen, wo der auch einige Fragen aufwirft, vor allem die Frage nach dem Zugang zum Recht. Also es wurde schon ausgeführt, die EGMR-Praxis hat sehr stark die Verfahrensrechte geprägt, hat, glaube ich, auch sehr stark, ihr korrigiert mich, die Totalrevision der Bundesverfassung auch geprägt, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit, rechtliches Gehör, unentgeltliche Rechtspflege, also diese verschiedenen Rechte. Und weiterhin ist der Zugang zum Recht, also die Möglichkeit eben nicht nur Recht zu haben, sondern auch Recht zu bekommen, stößt auf sehr, sehr viele Barrieren. Also das können prozessuale Barrieren sein, also beispielsweise Rechtsverfahren dauern sehr, sehr lange teilweise. Das kann abschreckend sein für die Leute, dass sie überhaupt prozessieren. Da muss man eben dann sehr hartnäckig sein und die Ressourcen haben, wie ein Herr Minelli. Oder auch die Kostenfragen. Ich kann einen aktuellen Entscheid, also oft ist das so, dass auch wenn man obsiegt, die tatsächlichen Kosten, die man hat, gar nicht erstattet kriegt. Ich kann vielleicht einen aktuellen Fall zitieren, der Fall Wabeile gegen die Schweiz, der wurde in diesem Jahr entschieden. Das ist ein Fall, wo ging es um eine rassistische Personenkontrolle, wo sämtliche Gerichtsinstanzen innerstaatlichen der Polizei Rechte gegeben haben und dann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dann 7-0 die Schweiz quasi verurteilt hat. Dieses Verfahren hat Verfahrenskosten und Anwaltskosten, 80.000 Schweizer Franken hat das gekostet. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat 23.000 Euro rückerstattet. Jetzt das Interessante ist, dass die Vertretung der Schweiz vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte argumentiert hat, dass der Geschädigte, Herr Wabeile, eigentlich gar nicht geschädigt ist, weil er hätte diese Kosten auch gar nicht selbst aufbringen müssen, weil das sei die Allianz gegen Racial Profiling, also dieses Kollektiv, das eigentlich dahinter stand, auch hinter diesem Verfahren und auch ein Fundraising gemacht hat. Und die hätten ja ein Fundraising gemacht, daher habe er gar keine Entschädigung. Dann gingen dann diese 23.000 Euro doch an die Allianz gegen Racial Profiling. Also es gibt, und ich beschreibe das nur so detailliert, weil Herr Wabeile wäre gar nie vor Gericht gegangen, wenn nicht die Allianz gegen Racial Profiling da hinten gestanden wäre. Und da ist die Kosten ist das eine, aber auch es gibt ja auch psychologische Aspekte, Barrieren. Man exponiert sich, wenn man in einem Verfahren. Sie können da wahrscheinlich sehr viel berichten, was das auch heißt. Bei Herrn Wabeile ist es so, dass er beispielsweise auch vor der Kita abgefangen wurde mit seinen Kindern und rassistisch beschimpft würde. Was sei das? Warum gehe er da? Was macht er da? Die Schweiz beschmutzen. Also da gibt es aber auch gewisse Risiken, dass man allenfalls beispielsweise in einem Einbürgerungsverfahren Nachteile erfährt, wenn man ein solches Verfahren eingeht, je nachdem, ob eine Gegenanzeige oder andere Nachteile erfährt. Also warum ich das so lange beschreibe, weil ich glaube, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat eine enorme Bedeutung, auch wenn es darum geht, den Gerichten in der Schweiz zu sagen, ihr müsst sorgfältig diese Dinge prüfen. Ihr müsst sie sorgfältig prüfen, ihr müsst dafür schauen, dass der Zugang zum Recht zu einer unabhängigen und parteilichen Untersuchung auch tatsächlich gewährleistet ist. Und hier ist dieser Wabeile-Entscheid insofern auch interessant, dass er vor allem auch auf der prozeduralen Ebene feststellt, dass die innerstaatlichen Behörden zu wenig untersucht haben, ob das tatsächlich eine Diskriminierung ist. Mhm. So diese prozedurale Ebene dünkt mich sehr wichtig.
Man sieht das auch sehr genau bei den Ausweisungsfällen. Es gibt eine Reihe von Nichtverurteilungen der Schweiz, wo der Gerichtshof sagt, die Ausweisung dieses Beschwerdeführers war zulässig, weil die nationalen Gerichte sehr sorgfältig die gegeneinander stehenden Interessen abgewogen haben. Und es gibt Verurteilungen, wo gesagt wird, die Interessen des Beschwerdeführers sind nicht genau zur Kenntnis genommen worden. Man hat sie nicht ausreichend abgeklärt. Man hat auch nicht ausreichend abgeklärt, beispielsweise, ob ein homosexueller Iraner in seinem Land, wenn er zurückgeschafft würde, schwere Nachteile erleiden würde, und das führt dann zur Verurteilung. Also die Tätigkeit des Gerichtshofes kann zur Folge haben, dass die schweizerischen Gerichte sich an der Nase nehmen und sorgfältig arbeiten.
Mhm. Also vielleicht kann man dazu auch noch sagen, dass es gibt auch ganz viel wissenschaftliche Literatur zu diesem Phänomen, dass der Prozeduralisierung der Rechtsprechung des EGMR, was durchaus auch kritisiert wird. Also ich denke, in der Schweiz, gerade in der öffentlichen Debatte, sind wir immer sehr auf rechte Kritik des EGMR fokussiert, und es gibt auch andere Kritik des EGMR, der sagt, dass der EGMR zu zurückhaltend ist, nicht genug weit geht und die Rechte von Menschen nicht genug schützt. Und gerade diese Frage der Prozeduralisierung wird oft auch, also ist in gewissen Fällen sehr gerechtfertigt und gut, aber wird in anderen Fällen auch kritisiert oder kritisch diskutiert, wo man sagen muss, ja, hat sich der EGMR vielleicht exzessiv zurückgehalten, weil er den nationalen Behörden zu viel Spielraum gelassen hat. Also einfach das vielleicht auch noch einzuwerfen, das ist auch etwas, was von anderer Seite manchmal auch ein bisschen kritisch angesehen wird. Aber es ist tatsächlich ein wichtiger Teil der Rechtsprechung und auch ein bisschen eine Auswirkung von diesem Subsidiaritätsprinzip, das der EGMR selbst eben auch sehr, sehr hoch hält und sagt, ja, Menschenrechte müssen zuerst in den Staaten umgesetzt werden, in erster Linie.
Das heißt aber auch, dass es halt immer sehr lange braucht, bis so ein Urteil überhaupt dann eintritt, oder? Also es sind meistens 5 Jahre, 7 Jahre, je nach. Ich weiß nicht, wie lange ging es jetzt bei
Wabeile-Entscheid?
Ja.
Der Strafbefehl 2015 und das Urteil Februar 2024.
Ja, sogar 9 Jahre. Ja. Also, ja.
Und das ging noch, das ist gar noch vergleichsweise gar noch nicht so extrem lang, oder? Korrigiert mich. Zum Teil geht es auch länger als 9 Jahre.
Aber also erstens geht es lange, der EGM ist auch ein bisschen schneller geworden und hat verschiedene Strategien zu dem Thema, aber ich finde, das ist schon ein wichtiger Teil, also was du vorhin Zugang zum Recht genannt hast, oder die Kosten, die Zeit, die so ein Verfahren beinhaltet, aber vielleicht auch, wie klein die Chancen überhaupt sind, vor dem EGMR irgendetwas zu bewirken, also die enorme Mehrheit aller Fälle werden ja abgewiesen und häufig sogar von Einzelrichtern. Das ist eine der Strategien, die der EGMR umgesetzt hat, um Fälle schneller zu bearbeiten. Ist das heutzutage ganz viele Fälle von Einzelrichtern oder Richterinnen bearbeitet werden, was natürlich auch gewisse Fragen im Zusammenhang mit Zugang zum Recht aufwirft. Also ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel dieses Gefühl, dass da diese EGMR ist und da kann man hingehen, sozusagen. Das stimmt so nicht. Also wenn man die Zahlen anschaut, ich glaube 2023 wurden 260 Beschwerden danke, gegenüber der Schweiz beendet und 240 davon wurden abgewiesen, also nicht einmal also für
Zulässigkeitserklärung.
Ja, genau. Also in irgendwie über 240 von diesen Fällen waren es Zulässigkeitsprobleme und es gab irgendwie 15 Urteile. Also einfach, zum das irgendwie auch, und in anderen Jahren gibt es nur 5 Urteile. Also das zeigt ja auch, und das sind alles Leute, die auch hohe Anwaltskosten auf sich genommen haben und zum Teil extrem sorgfältig recherchierte Beschwerden geschrieben haben und die da keinen Erfolg haben vor dem EGM.
Aber das heißt ja eigentlich auch, dass wenn wir über diese Menschenrechte diskutieren, dass Menschenrechte ja sehr stark vor allem auch eine Frage der Umsetzung in den Strukturen in den Ländern, in der Schweiz auch ist, finde ich jetzt gerade eindrücklich. Und darum auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass also diese Beispiele, wo beispielsweise die EGMR Praxis diese Auswirkung auf die Verfahrensrechte hat und auf die Strafprozessordnung. Ich meine, das ist enorm wichtig. Und das ist jetzt, aber ich möchte jetzt nicht springen, und das ist jetzt die Frage, was machen wir mit diesen Entscheiden, damit sie dann auch in die Gesetze fließen, damit sie eben nicht nur in diesem Einzelfall dann relevant werden, sondern den eben auch viele, viele, viele weitere Fälle potenziell eben verhindern, dass sie gar nie zu Fällen werden. Aber ich springe jetzt wahrscheinlich ein bisschen.
Ja, ja. Was machen wir? Was braucht es da für zusätzliche Anstrengungen, damit diese Urteile wirklich...
Also ab und zu reagiert die Schweiz relativ rasch auf Entscheidungen aus Straßburg. Also der Fall Belilos in Lausanne, da war ja die Grundlage, dass sie von einem Nichtgericht zu einer Buße verurteilt worden ist und dass die Gerichte, die das überprüfen hätten sollen, keine Befugnis hatten zu überprüfen, ob sie überhaupt an dieser Demonstration dabei war oder nicht. Da hat die Entscheidung aus Straßburg dazu geführt, dass sämtliche Vorbehalte zugunsten der kantonalen Prozessordnungen, welche Entscheidungen in vorgelagerte Instanzen, in Verwaltungsinstanzen verlegt haben, das musste sofort aufgehoben werden. Es musste sofort der Zugang zu Gerichten ermöglicht werden. Die Geschichte mit dem Militärarrest. Da hat Bundesrat Gnägi wollte ganz schnell die Militärdisziplinarstrafordnung ändern. Das Parlament hat ihn dann gebremst und hat das ordentliche Verfahren verwendet. Aber dann hat man eingerichtet, dass sich Angehörige der Armee gegen derartige Strafen an einen Ausschuss des Militärappellationsgerichts ihrer jeweiligen Heereseinheit wenden konnten. Das hatte zur Folge, dass die Beurteilung einer solchen Disziplinargeschichte erst nach dem geleisteten Militärdienst erfolgte, sodass man geleistete Tage nicht mehr verloren hat durch die Einsperrung im Arrest. Und das hat dann den Kommandanten die Libido gekürzt. Es wurden dann viel weniger Arreststrafen verhängt.
Okay. Ja. Ja.
Also ich habe auch einige Beispiele, wo die Schweiz eigentlich relativ schnell dann reagiert hat. Und wenn man sagt Schweiz, geht es ja nicht nur um den Bund, sondern zum Teil auch um die Kantone. Also in einem Bundesstaat betreffen gewisse Entscheide ja eigentlich auch in erster Linie oder sogar nur die Kantone. Zum Beispiel gab es vor ein paar Jahren diesen Entscheid Lacatus gegen die Schweiz, um den ich mich echt gekümmert hatte. Das ging um das Bettelverbot im Kanton Genf. Das ist der erste Entscheid, wo der EGM sich überhaupt, also ganz im ganzen Europarat, sich mit einem Bettelverbot so auseinandergesetzt hat und gesagt hat, das absolute Bettelverbot, so wie das der Kanton Genf kannte, das auch zu einer heftigen Strafe geführt hatte mit Freiheitsentzug von der Person, ist nicht konventionswidrig. Und das ist, könnte man ja jetzt denken, das war dann schwierig umzusetzen, weil die Schweiz ist ein Bundesstaat, das betrifft die Kantone. Die Kantone haben da eigentlich relativ schnell reagiert, also mindestens der Kanton Genf hat sehr schnell diskutiert, wollen sie das Bettelverbot aufheben oder vielleicht doch nicht, und haben dann irgendwie eine Lösung gefunden, die gemäß Genfer Parlament eher mehr konform ist. Da kann sich darüber gestritten werden, aber immerhin wurde was gemacht. Und auch in anderen Kantonen, die in dem Sinne nur indirekt von diesem Entscheid betroffen waren, passierte was nach diesem Entscheid. Und ich denke, man kann da relativ viele andere Beispiele nehmen, auch wenn es zum Beispiel eben um Ausschaffungen oder Rückschaffungen oder Überstellungen im Sinne von Dublin geht, ist die Schweiz gar nicht so schlecht, denke ich, mit der Umsetzung. Das Problem ist vielleicht, dass es halt häufig dann tatsächlich bei der Einzelfall Situation bleibt. Also diese strukturelle Wirkung dieser Umsetzung ist vielleicht problematischer oder schwieriger zu erreichen. Und was vielleicht auch häufig fehlt, ist die Idee, dass eben Menschenrechte in dem Sinne auch präventiv umgesetzt werden sollten und nicht nur, wenn ein Entscheid mal sagt, das geht gar nicht, dass man dann die Lösung findet, die noch am ehesten irgendwie doch noch kompatibel ist mit der Konvention. Das ist natürlich nicht die Idee. Ja. Und vielleicht in diesem Zusammenhang auch so ein bisschen die Idee von der EMRK war nie, dass das, also war eigentlich immer, dass das ein Minimalstandard ist. Und die Schweiz, die so stolz auf ihre humanitäre Tradition ist, könnte durchaus auch ein bisschen mehr machen als der Minimalstandard, der, wir haben es gehört, theoretisch auch für die Türkei und Russland gilt. Also das ist vielleicht so ein bisschen ein Thema auch.
Mhm. Vielleicht ein Entscheid, wo ich jetzt ganz, ganz wichtig finde, wo man vielleicht sehen kann, dass der auch richtig einen strukturellen Hebel sein kann und der gar nie nach Straßburg gehen musste oder in andere internationale Menschenrechtsüberwachungsgremien, und wo wir auch sagen müssen, es gibt ja auch die Grundrechte, es gibt ja den Grundrechtskatalog, Jörg-Paul Müller quasi, der hier der Pionier ist auch dieser Arbeit, und das sollten wir vielleicht auch mit berücksichtigen, diese Grundrechtsebene. Und hier möchte ich einen Entscheid erwähnen, der strukturell sehr interessant war, der war vor Bundesgericht, der Emmen-Entscheid, der war, glaube ich, 2004, da ging es ums Einbürgerungsverfahren. Das war so, dass bis da es noch in verschiedenen Gemeinden wurden Einbürgerungsverfahren an der Urne. Also man kriegte da mit den Abstimmungsunterlagen, kriegte man das quasi nach Hause geschickt, und dann wurden dann diese 5, 6, 7 Leute, dieses Einbürgerungsgesicht, die wurden dann vorgestellt, manchmal ganz absurd, eben mit dem Namen Kinder verheiratet, nicht vielleicht noch Religionszugehörigkeit. Dann konnte man da so in seiner Küche ein Ja oder ein Nein machen, und das wurde ja dann angefochten. Und da wurde ja dann festgestellt in Emmen, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es wurden alle Eingebürger außer all jene aus Ex-Jugoslawien dazumal. Das war, glaube ich, die Situation. Und da hatte man dann auch mit Blick auf die Beweisfrage, es gab so eine Beweismaßreduktion ein Stück weit, weil man ja nicht, konnte man feststellen, dass dann die Beweislastumkehr, also die Behörden konnten dann nicht belegen, dass das keine Diskriminierung war, und man hat dann auch eine Diskriminierung festgestellt, hat aber dann insbesondere auch gesagt, da gibt es gar kein, das rechtliche Gehör kann hier gar nicht gewährt werden, weil es gibt keine substanzielle Begründung, die man da machen kann, gegen die man sich dann wieder auf dem Beschwerdeweg wehren kann. Und das hat dazu geführt, dass quasi von einem Tag auf den anderen Einbürgerungen an der Urne nicht mehr möglich waren. Und das ist ja eigentlich auch eine Menschenrechtsfrage, auch wenn es nie menschenrechtlich verhandelt wurde, sondern grundrechtlich in diesem Moment. Ja.
Also ja. Vielleicht kann ich etwas dazu sagen. Ja. Ich denke, der Fall Emmen und die Einbürgerungsfrage ist sowieso interessant, dass du das jetzt aufwirfst, weil in diesem und in anderen Entscheiden das Bundesgericht ja auch stark gesagt hat, ja, also es gibt ja immer noch Entscheide, die von Gemeindeversammlung zum Beispiel, also doch auch mit einer Abstimmung entschieden werden. Und in diesem Falle ist das direkt demokratische Organ auch an die Grundrechte gebunden. Und das Bundesgericht hat das in vielen Entscheiden bestätigt und gesagt, ja klar, solche Organe, die vertreten auch den Staat, die sind auch an die Grundrechte gebunden. Ist eigentlich gar nicht so erstaunlich. Das wurde auch in diesem Sinne, glaube ich, gar nicht kritisiert oder irgendwie in Frage gestellt. Das wurde einfach so gesagt. Und das ist jetzt interessant, wenn man das mit dem Klimaseniorinnenurteil vergleicht, wo der EGMR ja eigentlich ganz ähnliche Sachen gesagt hat und gesagt hat zum Beispiel, ja, klar gibt es Volksentscheide, aber es gibt halt auch die Gerichte. In einem Rechtsstaat haben sozusagen die verschiedenen Organe alle ihre Rolle zu spielen. Und die Rolle der Gerichte, in erster Linie der nationalen Gerichte und dann später der internationalen Gerichte, ist es eben zu kontrollieren, dass die Verpflichtungen eingehalten werden, dass das Recht respektiert wird sozusagen. Ich finde, das ist eigentlich noch interessant, weil das hat ja zu ziemlich viel Aufruhr geführt, aber das ist eigentlich etwas ganz Ähnliches. Also ich denke, da kann man das Spiegelbild auch hinhalten und sagen, das ist eigentlich nichts viel anderes, als zu sagen, klar, es gibt eine Gewaltenteilung, jedes Organ hat seine Rolle zu spielen, aber alle Staatsorgane müssen sich an die Grundrechte und die Menschenrechte halten.
Und beide Male, eigentlich in beiden Fällen, ja, ist das eigentlich, geht das an ein scheinbares Herzstück, ein politisches Herzstück. Also quasi beim einen geht es ja quasi wie an den Föderalismus beim Bürgerrecht, wo man dann sagt, den Gemeinden sagt, sie dürfen jetzt nicht mehr einfach so an der Urne diese Abstimmung machen. Und beim Klimaseniorenurteil geht es wahrscheinlich wirklich um eine fundamentale politische Auseinandersetzung, ob jetzt progressive oder reaktionäre Kräfte letztlich quasi stärker sind in diesen politischen Diskursen. Also meine Hypothese ist, dass es gar nicht nur um die Klimafrage geht, sondern auch um eine politische Auseinandersetzung. In welche Richtung geht es? Aber ja, das ist jetzt.
Womit wir jetzt schon ein bisschen in der Gegenwart wirklich sind, eben weil ja genau dieses Urteil, wie, also nicht das einzige Moment in der Geschichte in den letzten 50 Jahren, aber so eine Reaktion auslöst. Gibt es da vom Publikum auch, ich sehe nicht so genau, Fragen oder Anregungen, falls nicht, oder schon, ja? Entschuldigung, Mikrofon, genau. Ah, zuerst, ich komme nachher, ja.
Entschuldigung. Ja, danke. Eine Frage betreffend Öffentlichkeitsprinzip in den Strafjustiz. Ich glaube, es ist ein wichtiges Menschenrecht, glaube ich, dass die im Strafrecht, Justiz die Urteile öffentlich sind. Und meine Frage betrifft den Verwaltungsstrafrecht, weil da ist man viel weniger offen und bereit, dieses Öffentlichkeitsprinzip umzusetzen. Es gibt jetzt einen Vorentwurf in Konsultation und darin hört man oder liest man, Steuergeheimnis ist absolut. Also ein Steuerbetrüger ist geschützt durch Steuergeheimnis. Und ich frage mich, ob das auch ein Thema wäre für Brüssel, weil ich glaube, den Arztgeheimnis deckt auch nicht der Arzt, der irgendwie missbraucht einen Patient, so, oder? Mhm.
Vielen Dank für die Frage. Ja, da gerne vielleicht
Herr Minelli. Ich habe es wegen meiner Schwerhörigkeit nicht im Detail verstanden.
Es geht um das am Beispiel des Steuergeheimnisses, dass das eigentlich unrechtmäßig ist, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Also nach dem Öffentlichkeitsprinzip.
Also grundsätzlich gehören Steuerfragen nicht zur EMRK, das ist mal das eine. Es gibt allerdings einen sogenannten Auffangartikel, das ist der Artikel 8, das ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht und unter diesem Aspekt könnte man das diskutieren. Also Arztgeheimnis, Steuergeheimnis, das gehört zur Persönlichkeitssphäre und wenn da eingegriffen wird ohne ausreichende gesetzliche Grundlage, kann ich mir vorstellen, dass eine Beschwerde möglicherweise Erfolg haben könnte, aber eher nicht. Es ist auch sehr schwierig. Wir müssen eines sehen. Die Schweiz ist einer der wenigen Europarat-Staaten, die nicht alle Zusatzprotokolle ratifiziert hat. Die Schweiz hat das erste Zusatzabkommen nicht ratifiziert und das vierte Protokoll hat sie nicht ratifiziert. Beim ersten geht es um Eigentum, Bildung, freie Wahlen. Da ist die Schweiz mit Monaco im Defizit. Beim Protokoll 4 geht es um das Verbot des Schuldentums, das hatten wir in der alten Bundesverfassung. Es darf niemand eingesperrt werden, weil er eine Schuld nicht bezahlen kann. Dann haben wir die Freizügigkeit von rechtmäßig im Lande befindlichen Ausländern, wird da geschützt, und das Verbot der Kollektivausweisung von Ausländern. Da ist die Schweiz im Defizit zusammen mit Griechenland, Großbritannien und der Türkei. Wenn die Schweiz jetzt gekündigt hätte und wieder beigetreten wäre, hätte sie keine Auswahlmöglichkeit mehr gehabt. Dann hätte sie auch das 1 und das 4 Protokoll ratifizieren müssen. Also wenn National- oder Ständeräte nach Austritt und wieder Eintritt schreien, dann kann man ihnen sagen, du bist nicht ganz bei Trost, du kommst nicht raus.
Ja. Ja. Und es kommt noch das Protokoll 12 dazu, das ist ja auch nicht, also dort geht es auch um ein genuines, letztlich ein genuines Strukturrecht, nämlich das Diskriminierungsverbot. Und das ist ja eine andere Baustelle, die wir in der Schweiz seit Jahrzehnten haben, dass letztlich der Diskriminierungsschutz in der Schweiz ein sehr selektiver ist, ein der politischer Willkür und Zufälligkeit, natürlich auch wichtigen emanzipatorischen Kämpfen. Der feministische Kampf, das der Gleichstellungsgesetz, der Kampf der Behindertengleichstellung, Behindertengleichstellungsgesetz, nur um das auch noch zu ergänzen, das käme auch noch hinzu.
Ich komme gerne auf das speziell.
Wir müssen das
noch,
gar nicht
umgehen. Ja, aber ich würde, wenn wir Zeit haben, Sie haben sich melden noch wollen, das Mikrofon.
Ich habe vorhin die Grundrechte erwähnt. Ich denke mir, warum ist denn das Grundeinkommen kein Grundrecht? Weil jeder, der in der Schweiz wohnt, zahlt der Miete automatisch für den Boden. Weil die Wohnung wird immer mit dem Boden gekauft. Und Boden ist der Grund, oder? Deswegen frage ich mich, warum das Grundeinkommen, das ja von Grundeinkommen heißt, kein Grundrecht ist.
Eine sehr gute Frage. Vielleicht können Frau Zimmermann vielleicht klären, diese Unterscheidung, was ist ein Grundrecht, was ist oder wie ist es?
Ja. Ja, also was ich gerne sagen möchte dazu ist, das ist natürlich eine rein politische Frage und in der Schweiz haben wir, oder in der Schweizer Bundesverfassung, Entschuldigung, ich habe glaube ich irgendetwas falsch gemacht, haben wir sehr wenige Sozialrechte. Also das ist wirklich, das war eine Wahl. In der Bundesverfassung gibt es das Recht auf Grundschulausbildung und das Recht, nicht ganz im Regen dastehen zu lassen werden. Das Recht auf, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt.
Existenzsicherung.
Ja, genau. Ja, das heißt eben nicht genau so, irgendwie Hilfe in Notlagen heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Es ist eben nicht genau ein Existenzminimum, sondern ein bisschen weniger. Und damit hat es sich dann eigentlich schon. Und international haben wir ja die Sozialcharta, die Europäische Sozialcharta, die sozusagen die Sozialrechte, die in der EMRK nicht sind, schützt, nie ratifiziert als Schweiz. Also wir haben da einfach viele Lücken. Jetzt haben Sie es ja schon vorhin gehört, ich vertrete hier den Kanton Neuenburg, deshalb habe ich manchmal ein bisschen Probleme mit Deutsch. Und in diesem Sinne möchte ich vielleicht noch etwas sagen zu den kantonalen Grundrechten, weil es gibt ja immer noch kantonale Verfassungen und verschiedene Kantone gehen da auch weiter als die Bundesverfassung. Und zum Beispiel im Kanton Neuenburg, aber auch in anderen Kantonen gibt es ein Recht auf einen Mindestlohn. Das ist zwar nicht ein Grundeinkommen, aber das ist trotzdem ein Sozialrecht, das ich denke wichtig ist. Und dort stellen sich aktuell, vielleicht gibt es da Leute, die sich damit auskennen, auch Fragen des Föderalismus, weil das Parlament, das Bundesparlament dabei ist, dieses Recht möglicherweise sehr stark einzuschränken. Und da stellt sich auch die Frage, inwiefern ist das legitim, wenn ein Bundesparlament Rechte einschränkt, die ein Kanton in einer Volksabstimmung entschieden hat und garantieren, seiner Bevölkerung garantieren möchte. Ich finde, das ist auch noch eine interessante Perspektive, weil wir haben jetzt viele von der nationalen und der internationalen Ebene gesprochen und die Kantonsebene da wieder ein bisschen aufleben zu lassen, finde ich auch noch interessant. Mhm.
Ja, ist ja jetzt gerade eine sehr aktuelle Diskussion auch in Zürich, oder ist es ja auch darüber abgestimmt worden, über Mindestlohn und jetzt vom, wie heißt das Gericht, Verwaltungsgericht nicht als nicht korrekt beurteilt worden. Ja, es irgendwie.
Es gibt auch aktuelle Fälle. Vor wenigen Tagen haben Sie lesen können, dass in der Urner Gemeinde Wassen zwei Gemeinderatssitze besetzt werden mussten und es gab keine Kandidaten. Und da wurden zwei Landwirte, beide hatten den Familien, haben den Familiennamen Baumann, wurden gegen ihren Willen zwangsweise in den Gemeinderat gewählt. Ich habe beiden sofort einen Brief geschickt und gesagt, das verstößt gegen Artikel 4, sie können sich zur Wehr setzen, Zwangsarbeit ist verboten. Und vor kurzem hat mir der eine geschrieben, ja, er sei sehr dankbar für den Hinweis, habe den seinem Anwalt gesagt, er habe das in seiner Einsprache eingebaut und der Gemeinderat Wasten hat anerkannt, dass die Einsprache gültig sei. Der andere hat sich bisher bei mir nicht gemeldet, ich habe aber gehört, er habe die Wahl inzwischen angenommen.
Ah, okay, dann ist es ja, ja. Es gibt noch eine Input oder Frage, gerne, ja.
Ja, vielen Dank für die Ausführung. Wir haben vorhin gehört, dass die Gerichte die Grundrechte schützen müssen. Welche politischen Hebel gibt es denn, wenn sie das nicht tun? Also wenn kantonale Gerichte zum Beispiel gegen den Artikel 6 agieren? In Deutschland gibt es das Verfassungsgericht, gibt es in der Schweiz nicht. Haben wir demokratische Hebel?
Du hast es besser erläutert.
Wir können eine Volksinitiative machen.
Also für ein Verfassungsgericht oder was?
Was ja, das? Whatever, genau. Zu irgendeinem Thema, das wir Lust haben. Ich bin nicht ganz sicher, was die Frage war, sozusagen politische Hebel, wenn die Menschenrechte oder Grundrechte nicht respektiert werden. Ist das die Frage? Oder?
Im Kanton, oder?
In den Kantonen.
Organe zum Beispiel, also politische Kontrollorgane, die angerufen werden können, bevor man den Schritt rechtlich weitergeht bis zum Bundesgericht und dann wahrscheinlich zum Europäischen Gericht.
Ja, nicht so viele. Aber es gibt interessante Überlegungen. Jetzt komme ich nochmal mit einem welchen Kanton, das tut mir ein bisschen leid. Aber als die Genfer 2012 ihre Kantonsverfassung revidiert haben, haben sie einen Artikel hineingesetzt, der sagt, dass sozusagen der Respekt der Grundrechte in regelmäßigen Abständen überprüft werden müsste. Das wäre so ein bisschen die Einführung gewesen eines kantonalen Pendants zum Universal Periodic Review, das wir auf UNO-Ebene haben für die Schweiz, was total spannend ist, aber bisher noch nicht umgesetzt worden ist, unter anderem, weil in Genf große Diskussionen losgegangen sind, welches Organ denn überhaupt diese Überprüfung durchführen müsste. Also wer kann das machen? In Genf gibt es einen Rechnungshof, gewisse fanden, dieser müsste das machen, andere fanden, das müsste das Parlament sein oder eine parlamentarische Kommission. Also da gab es echt viele Diskussionen zu diesem Thema. Auf Bundesebene haben wir seit kurzem die Nationale Menschenrechtsinstitution. Vielleicht kann man das am Tag der Menschenrechte am 10. Dezember erwähnen. Die hat nicht so ein großes Budget und weniger Kompetenzen als Pendants in anderen Ländern haben. Also gibt in gewissen Ländern gibt es zum Beispiel Ombudsstellen, die sehr gut dotiert sind und viel Hebel haben, also Wirkung haben können. Ja, das ist vielleicht bei den nationalen Menschenrechtsinstitutionen ein bisschen schwieriger, aber ich denke, es gibt Überlegungen, aber es geht natürlich schon viel über die Gerichte oder halt eben auch über das Internationale. Also im Moment gibt es ja auch große Koordinationsbemühungen, zum Beispiel zu sagen, okay, wenn die Schweiz ist ja in verschiedenen Gremien dabei, die zum Beispiel die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention oder der Kinderrechtskonvention und anderen Konventionen überprüfen periodisch. Und da ist dann jedes Mal die Frage, okay, jetzt kommt so ein Bericht von irgendeinem Komitee der UNO, was machen wir jetzt damit? Und da gibt es schon echt viel Koordinationsbemühungen zwischen Kantonen und Bunden, zwischen den Kantonen, irgendwie auch Umsetzungspläne, Good Practices, irgendwelche Plattformen und so weiter. Aber sie möchten natürlich was Griffiges haben und das, denke ich, ist ein bisschen schwieriger.
Ja, ich kann da vielleicht gerne ergänzen. Also diese Problematik, es kommen, wie du gesagt hast, Nesa, ja immer wieder diese Empfehlung von diesen internationalen Gremien. Es gibt diese Staatenberichte regelmäßig, muss alle 4 bis 5 Jahre muss der Staat quasi berichten, ob die Konventionen entsprechend umgesetzt sind, wo sie nicht umgesetzt sind. Dann gibt es die NGOs, die diese Parallelberichte machen, die schauen dann natürlich vor allem die kritischen Dinge an. Und dann kommen die Empfehlungen und die Herausforderung ist oft, dass die Umsetzung immer wieder, die Umsetzungsstrukturen des Staates selber sehr schwach sind. Also wir sprechen von der NGO-Plattform Menschenrechte Schweiz von einer Koordination Leit im Bundesamt für Justiz. Das sind ganz, ganz wenige Stellenprozente. Da gibt es auch nicht die Möglichkeit, dass diese Stelle beim Bundesamt für Justiz quasi die zuständigen Bundesämter und Staatssekretariate und Fachstellen und Büros quasi von denen Rechenschaft einfordern kann. Es gibt auch sehr große Herausforderungen dann auf der Schnittstelle, wie du auch erwähnt hast, mit den verschiedenen kantonalen Konferenzen. Also das ist wirklich eine große Herausforderung und auch da, und das ist auch wichtig zu sehen, das zeigt sich, dass Menschenrechte eben letztlich auch immer wieder erkämpft werden müssen, ist es vor allem die Zivilgesellschaft, die dafür sorgt, dass das umgesetzt wird. Das ist ein bisschen absurd, das ist eine Delegation der Aufgabe des Rechtsstaates an die Zivilgesellschaft, ein bisschen polemisch formuliert. Also beispielsweise, wo es gut funktioniert, ist Inclusion DICAP, das ist ein Dachverband der behinderten Selbsthilfe- und Fachhilfeorganisationen. Die machen einfach ein starkes Lobbying. Aber das ist, und dann müssen sie auch priorisieren, oder das Netzwerk Kinderrechte beispielsweise, bei der Kinderrechtskonvention. Rassendiskriminierungskonvention in meinen Augen komplett irrelevant innenpolitisch, weil, ich sage es jetzt mal überspitzt, die Migrantinnen und POC in der Schweiz sind nicht organisiert, auch wenn es sehr viele gibt. Und aus diesen Gründen gibt es auch immer wieder, und da ist die NGO-Plattform Menschenrechte Schweiz schon lange dran, dass man gewisse strukturelle Stellen, die jetzt versucht nochmals zu ändern, und zu drehen, die leider jetzt mit der Schweizerischen Menschenrechtsinstitution auch noch nicht ganz gelöst sind. Beispielsweise haben wir gestern in einem Medienkomitee eine sogenannte Menschenrechtsverträglichkeitsprüfung wieder mal aufs Tapet gelegt, dass also quasi regelmäßig Gesetze überprüft werden müssen auf ihre Menschenrechtsverträglichkeit, auch regelmäßig immer wieder ein Monitoring stattfindet in der Wirkung. Aber das ist in der Schweiz tatsächlich noch eine Illusion, dass solche Forderungen ernst genommen werden. Aber es gäbe schon Hebel.
Noch, ja, vielleicht so als Entschuldigung.
Ich möchte gerne zurückkommen auf die Klimaseniorinnen. Wie verstehen Sie die Reaktion von Bundesrat und Parlament, dass die, sind die beleidigt, dass sie zurechtgewiesen werden? Oder geht es um Frauen? Geht es um alte Frauen? Gerade wenn Sie vorhin sagen, die Behinderten, die sind organisiert, andere sind nicht organisiert. Diese Frauen sind organisiert, aber es gibt einen riesen Auflauf.
Ja, wenn ich ganz, ganz kurz etwas zu dieser Frage sagen darf, es ist mega wichtig und sehr spannend und mich nimmt dann nachher die Antwort Wunder. Einfach, ich nutze die Gelegenheit, kurz Werbung zu machen, weil wir werden im Januar nächstes Jahr noch im Detail auf das Urteil der Klimaseniorinnen eingehen. Also eigentlich, das habe ich zu Beginn vergessen zu sagen, bitte entschuldigen Sie das, aber wir werden noch eine zweite Veranstaltung zu einem sehr ähnlichen Thema machen. Aber mich würde auch sehr interessieren, was die heutigen Gesprächsteilnehmenden zu dieser Frage antworten.
Ja, vielleicht wirklich jetzt zum allmählichen Abschluss. Was ist der Grund für diese sehr heftige Abwehr jetzt aus Politik und den Regierungskreisen? Genau in diesem Fall. Was denkt ihr? Vielleicht zuerst Nesa?
Ja, also was der Grund ist, habe ich keine Antwort dafür. Ich glaube auch, dass es nicht unbedingt a single cause gibt. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe, die auch zusammenspielen. Was ich vielleicht sagen kann, ist, ich beschäftige mich seit kurzem vermehrt, auch wissenschaftlich, mit dem Phänomen von Human Rights Backlash, also eben heftige Resistenzen, wenn es um Menschenrechte oder auch die Umsetzung von Menschenrechtsentscheiden geht. Und ich glaube, da sieht man schon, dass es, also das ist ein bisschen ein größeres Phänomen. Da geht es nicht nur um die Schweiz, das kann man auch an anderen Orten beobachten, zum Beispiel wenn es um Abtreibungsfragen geht, der kürzliche Entscheid von dem US Supreme Court und ganz viele andere Phänomene. Man könnte zum Beispiel auch an Polen denken und die Anti-LGBTIQ-Zonen oder solche Phänomene, wo man sieht, dass Menschenrechte ganz grundsätzlich in Frage gestellt werden. Und ich denke, das ist auch ein bisschen Teil der Reaktion und ich versuche das jetzt eben genau nicht nur um dieses Urteil auf dieses Urteil zu limitieren, sondern allgemein zu sagen, das ist ein aktuelles Phänomen, dessen wir uns bewusst sein müssen. Und ich glaube, weshalb es auch besonders wichtig ist, sich zu überlegen, weshalb gibt es denn diese Rechte, weshalb sind sie uns wichtig, wie können wir uns für diese Rechte einsetzen. Und es gibt ja doch auch Grund zur Hoffnung, also zum Beispiel, das kann jetzt falsch verstanden werden, ich will nicht sagen, die US-Wahlen waren Grund zur Hoffnung, aber gleichzeitig mit den Wahlen in den USA gab es ja auch Abstimmungen in verschiedenen Staaten und in mehreren Staaten wurde das Recht auf Abtreibung verankert und geschützt. Und das, denke ich, ist zum Beispiel für mich jetzt auch ein bisschen ein Grund zur Hoffnung zu sagen, das gibt durchaus auch Resistenz gegen diesen Backlash. Also wir sind dem nicht ausgesetzt, wir können da auch etwas dagegen tun, aber ich denke, wir müssen auch.
Ich glaube auch, ich würde es auch so, wie du das sagst, ich glaube, wir befinden uns in einer Zeit wieder einmal, wo heftige politische Auseinandersetzungen stattfinden. Zwischen, ich würde schon fast sagen, Gesellschaftsbilder, wohin wir eigentlich gehen. Gehen wir in eine Öffnung, in eine Welt, wo möglichst viele gleichberechtigt teilhaben? Oder gehen wir zurück in einen Igel, in eine Identitätspolitik, in eine Vulgär-Identitätspolitik, in nationalistische Konzepte, wo auch quasi Männlichkeiten verteidigt werden? Und ich glaube, das Klimaseniorinnenurteil ist schon auch ein bisschen geht hier, ist schon auch eines dieser Beispiele, wo das verhandelt wird, wo dann eben das führt dazu, dass sogenannte liberale Kräfte dann plötzlich eigentlich den Rechtsstaat nicht mehr hochhalten. Und interessant ist auch, woher die Erklärung ursprünglich kommt. Nationalrat und Ständerat, die hat im Prinzip maßgeblich Daniel Josic, ein sogenannter Linker, gepusht. Er würde wahrscheinlich sagen, mit dem Argument, um eben den Rechten den Wind aus den Segeln zu nehmen und dann letztlich, was ich ein falsches Argument finde und ein vorgeschobenes. Und ich glaube, das spielt sicher eine Rolle. Und ich glaube, diese Backlash-Debatte, ich meine, ich würde jetzt zum Beispiel auch das humanitäre Völkerrecht aktuell ins Spiel bringen. Ich meine, das humanitäre Völkerrecht, die humanitäre Hilfe, das ist ein fundamentaler Wert der Schweizer Politik. Und das wird, wenn man ins Parlament, in die parlamentarischen Diskussionen sieht, das wird nicht mehr durchgehend verteidigt. Und das geht so weit, dass sich die politisch verantwortlichen Menschen auch gar nicht mehr ernsthaft mit Fragen auseinandersetzen, wie beispielsweise, ist es jetzt wirklich so klug, der UNRWA die Mittel zu streichen? Beispielsweise, also diese Auseinandersetzungen und ja, oder die Entwicklungshilfe zu kürzen. Und ich glaube, auch da geht es, ich weiß nicht, ob ihr das teilt, auch das, da geht es um genuine politische Auseinandersetzung, wo ich glaube, am Schluss gar nicht die Menschenrechte das Kernnarrativ sind, ja, sondern die Menschenrechte geraten dann eigentlich unter die Räder und es wird dann so, das ist gar nicht wichtig. Es geht um etwas anderes.
Frau Ludi, ja, sehr gern.
Rasch in diese Diskussion einbringen. Also ich möchte dem dazu stimmen, was Sie gesagt haben, und also was Sie beide gesagt haben, dieser Vorstellung des Backlash oder dieser Beobachtung, dass ein Backlash im Gange ist. Ich würde das noch etwas weiter zurückdatieren, und zwar wirklich im Zusammenhang mit der Invasion der USA in den Irak und den ganzen Folterskandalen im Zusammenhang mit dem War on Terror. Also dass damit wie auch ein neues Narrativ aufgetaucht ist, dass der Terror erlaubt, dass da ganz grundlegende Prinzipien des Völkerrechts, der Menschenrechte verletzt werden. Also das ist wie ich sehe das wie so als einen Aspekt dieses Backlash. Und der andere Punkt, und da möchte ich Bezug nehmen auf das, was Sie gesagt haben. Ich denke, dass die Geschlechterdimension darf man nicht unterschätzen, jetzt bei der Reaktion auf das Klimaurteil, aber auch in anderen Debatten. Also da wird zum Teil, gibt es so etwas wie eine Misogynie, die nicht über deutlich über misogyne Marker ausgetragen wird. Also das entwickelt sich so ein neuer Code. Und ich fand das ganz, habe die Medienberichterstattung über das Urteil zu den Klimaseniorinnen etwas verfolgt. Und da war wirklich zum Teil ganz perfid, wurde berichtet. Da war die Rede von den Klimagrossis beispielsweise. Also diese Verharmlosung, diese Verkleinerung, die nicht nur das Anliegen selbst betrifft, sondern eben auch die Protagonistin. Und das hatte ganz klar eine sexistische und misogyne Komponente. Und da ging es auch klar um Fragen der Deutungsmacht. Also attestiert man jetzt diesen älteren Frauen, die ja zum großen Teil eben auch Frauen waren mit einer beruflichen Biografie, die ja auch Karriere gemacht haben, die als ehemalige Politikerinnen waren, attestiert man denen eine Deutungshoheit in dieser Klimafrage oder entzieht man ihnen die Glaubwürdigkeit, indem man sie eben zu den Klimagrossis macht? Ja.
Darf ich auch den zweiten Punkt von Nesa kurz, weil ich finde ihn genauso wichtig. Also du hast ja auch gesagt, dass wir jetzt nicht quasi nur das Negative benennen, sondern auch diesen Kampf um die Rechte, oder? Also dass es da eben Möglichkeiten, und das dünkt mich auch jetzt ganz wichtig, das auch nochmals zu betonen. Ich glaube, gerade in diesen Zeiten ist es enorm wichtig, dass wir die Menschenrechte mit allen verschiedenen Instrumenten, die wir haben, sei es über Parallelberichte, sei es über strategische Rechtsverfahren, sei es über den politischen Diskurs, eben hochhalten und uns über Volksinitiativen oder whatever, dass wir diese Auseinandersetzung führen, und zwar indem wir ein positives Bild von den Menschenrechten zahlen, indem wir das Bild zeigen, die Menschenrechte, die gehören zu uns, das gehört zu unserer Demokratie, das gehört zu unserer Gesellschaft, zu unserer Rechtsstaat, das gehört zur Zukunft unseres Landes, und dass wir nicht darauf reinfallen, jetzt in irgendwelche realpolitische Debatten. Ich war heute in der Wandelhalle im Parlament und habe auch unter anderem mit linken Politikerinnen gesprochen, und da kommt dann halt oft, ja nein, das ist jetzt nicht eine gute Zeit, das passt jetzt nicht so, nein und so. Sage ich, doch, jetzt gerade ist es die gute Zeit, dass wir eben nicht in dieses Negative kommen. Ich wollte das einfach, dass du das auch sagst, ich möchte es stärken, dass wir hier nicht immer in diese, ah, oh, es ist alles so schlimm.
Also, ja, vielleicht noch zum Schluss langsam kommen, aber gern.
Die Auffassung des Bundesrates und der beiden Parlamentskammern für brandgefährlich. Es ist eine Demonstration des Willens, sich nicht rechtstreu verhalten zu wollen. Wo kommen wir hin, wenn die höchsten Instanzen des Staates die Rechtstreue verachten? ist das das Beispiel für die Bürger? Sollen wir dann künftig Urteile in unsere Gerichte, wenn sie uns nicht passen, auch nicht umsetzen? Es ist eine Charakterfrage und ich bin der Auffassung, dass diejenigen im Bundesrat und in den beiden Räten diese Mehrheit gebildet haben, keinen ausreichend sicheren politischen Charakter haben, um als rechtstreu betrachtet zu werden.
Da gehört der Außenminister auch dazu. Also vielleicht nur kurz, da gehört der Außenminister auch dazu, zu dieser Mehrheit, der auch international für die Menschenrechte zuständig ist.
Ja, wir kennen das auch auf einem anderen Feld. Ich kämpfe seit Jahrzehnten für die Freiheit von Schulgeldern. Ich habe zusammen mit einem Freund 1960 im Kanton Zürich die Schulgelder an den Mittelschulen und am Technikum Winterthur abgeschafft mit einer Einzelinitiative, die den Namen meines Freundes getragen hat. Als 1997 der damalige sogenannte Bildungsdirektor meinte, man solle diese Gebühren wieder einführen, hat er übersehen, dass ich noch da bin. Das Parlament hat zuerst zugestimmt und nach einer kurzen, heftigen Kampagne, die Karl Schwery mit 40.000 Franken unterstützt hat, hat das Parlament dann die Mehrheit gekehrt und das Projekt wurde versenkt. Aber wir haben in der Schweiz den internationalen Pakt der UNO I über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ratifiziert. Und da steht im Artikel 13, dass die mittlere Bildung allmählich unentgeltlich werden soll und auch die Hochschulbildung soll allmählich unentgeltlich werden. Ja, glauben Sie denn, irgendein Bundesrichter würde zustimmen bei einer Beschwerde von Studierenden gegen eine Erhöhung von Studiengebühren? Er riskiert, bei der Wiederwahl abgewählt zu werden. Das sind Machtverhältnisse, die den Menschenrechten entgegenstehen. Und deswegen braucht es einen täglichen Einsatz dafür. Und ich
Vielen
danke
Dank,
Ihnen, dass Sie gekommen sind und sich dafür interessieren. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, ich habe vor einigen Jahren das Buch Scharf beachtet, publiziert. Das gibt Ihnen einen Überblick über die ersten 33 Jahre EMRK und Schweiz. Einführung, wie ist die EMRK entstanden? Und auch, es wird gezeigt, wie das Parlament enthusiastisch beigestimmt hat. Es ist in jeder guten und schlechten Buchhaltung.
Sehr Buchhandlung. Vielen Dank, Herr Minelli, Herr Nagib, Herr Zimmer, Frau Zimmermann, Entschuldigung, Herr Zimmerfrau, Frau Zimmermann, ich habe für das Gespräch und für die Beteiligung. Danke.
Demokratie.